Das umstrittene Haus von Mary Ann Bird. Unwirtlich, neblig und feuchtkalt war jener Dezembernachmittag, an dem ein kleiner Karren sämtliche Habseligkeiten und irdischen Güter der armen Mrs. Simpson zu ihrer neuen Bleibe verbrachte. Aufgewachsen in behaglichen Verhältnissen, war diese Frau erst in späteren Jahren in jene Armut herabgesunken, die sie nun umschloss. Sofern man ihr nicht eine unglückselige Heirat anlassen möchte, lag die Schuld daran nicht bei ihr. Als Haushälterin war sie bei einer wohlhabenden Familie in Stellung gewesen, die sie auch nicht aufgegeben hätte, hätte sie nicht den Butler geheiratet und mit ihm eine florierende Gastwirtschaft übernommen, die beste Aussichten auf wirtschaftlichen Erfolg bot, doch fand dort eine zuvor sorgfältig verheimlichte Neigung ihres Mannes reichlich Gelegenheit zur Befriedigung. Dass er ein eingefleischter Säufer war, wurde selbst dieser allzu nachsichtigen Ehefrau alsbald klar. Zwangsläufig verkümmerte mithin das Gewerbe, ungeachtet ihrer Bemühungen, den guten Ruf des Hauses zu wahren. 6 Jahre waren sie verheiratet, als Simpson bankrott ging. Zum großen Glück seiner Frau konnte die ihre frühere, zufällig vakant gewordene Stelle wieder antreten. Einige Monate zuvor schon hatte sie ihr einziges Kind, einen Jungen von 5 Jahren, in einer Internatsschule untergebracht, damit ihm der beschämende Anblick der väterlichen Ausschweifungen erspart bleiben und er ihm nicht zum Vorbild werden sollte. Einmal wieder eingerichtet unter jenem Dach, unter dem sie so viele Jahre zufrieden in umtriebigem Fleiß zugebracht hatte, hoffte die arme Frau verständlicherweise auf eine ruhige Zukunft. Sie malte sich aus, von nun an liege das alles in ihren Händen, wusste sie doch aus Erfahrung, dass auf ihre Tatkraft Verlass war. Damals ging ihr noch nicht auf, dass schlechte Gesetze sie ganz der Gewalt jenes Schurken auslieferten, von der die schlichteste Gerechtigkeit sie doch hätte befreien sollen. Kaum hatte ihr Mann das wenige durchgebracht, das ihm nach seinem Bankrott noch geblieben war, da verlangte er Geld von ihr. Sie gab es ihm so lange, bis sie selbst keins mehr hatte. Nun wurden ihr die silberne Teekanne, ihre Löffel, ihre Uhr und andere kleine Wertgegenstände abgefordert, die sie klaglos weggab. Als nächstes schwanden einige ihrer besten Kleidungsstücke dahin. Alles, um dem Heruntergekommenen die Mittel zum Trinken zu verschaffen. Als alles fort war und sie ihm reinweg nichts mehr aushändigen konnte, wurde er derart grob und gewalttätig, dass die Herrschaften in beständiger Aufgeschrecktheit lebten. Verschlimmert wurde die Lage noch dadurch, dass die Dame des Hauses schwer hinfällig war und unter der von Simpsons tobsüchtigen Betragen hervorgerufenen Erregung sehr litt. Die Ärzte beschieden, ihr Gesundheitszustand erfordere äußerste Seelenruhe, was zur Folge hatte, dass die arme Haushälterin den sanften Wink erhielt, es sei angebracht, ihre Stellung aufzugeben, sollte sie ihren Mann nicht fernhalten können. Dem setzte sie die Situation auseinander, mit dem Versprechen, ihm regelmäßig 3/4 ihres Lohns zu zahlen, falls er sie nicht weiter behellige. Seine Antwort bestand darin, die Dame und den Herrn des Hauses mit jedem Schimpfwort zu belegen, das ihm zu Gebote stand. Zu guter Letzt schlug er ihr dreist vor, denen werde er es heimzahlen, wenn sie ihn nur nebst 3 oder 4 seiner Kumpane ins Haus lasse, um Porzellan und Schmuck wegzuschaffen. Niemals zuvor hatte sie solch einen Wutausbruch durchstehen müssen wie jenem, den ihre empörte Weigerung ihr eintrug. Geprügelt hatte er sie oft, aber nun fielen die Hiebe so dicht und heftig, dass sie nahezu besinnungslos darunter zusammenbrach. Daraufhin ging er ohne jede Sorge, sie könne ihn verraten, davon. Sie mochte sich weigern, sich auf das schändliche Komplott einzulassen. Doch er war sich gewiss, die Erinnerung an ihre einstige Zuneigung sowie ihr Bestreben, den Vater ihres Sohnes vor Schande zu bewahren, werde ihr nicht erlauben, irgendetwas auszuplaudern. Sie jedoch handelte mit großer Entschlossenheit und nahm ihre erlittenen Verletzungen als Vorwand, um fristlos kündigen zu dürfen. Schon am darauf folgenden Tage wurde ihm, als er nach ihr fragte, die Adresse einer bescheidenen Unterkunft genannt, in die sie umgezogen sei. Durchdrungen von Niedertracht brütete er darüber, auf welche Weise er sie bestrafen könne, und über kurz heckte sein gäriger Verstand einen Plan aus. Er suchte einen Mann auf, der mit ihm und seiner Frau in Stellung gewesen war und in jenem Stadtteil, in dem er mittlerweile einen Gemüseladen betrieb, kaum davon gehört haben dürfte, dass Mrs. Simpson ihren Dienst aufgekündigt hatte. Dass dieser arme Mann eine große Familie besaß, hielt den Skrupellosen nicht von seinen Plänen ab. Sie hatten sich einst zerstritten, weil der andere ihn auf frischer Tat dabei ertappt hatte, wie er, der Butler, gerade etliche Weinflaschen aus dem Keller seines Herrn stahl. Nun bot sich die willkommene Gelegenheit zur Rache. Mit aufgeräumtem Gehabe und wie zufällig betrat er den Gemüseladen und lud Johnson ein, mit ihm im nächstbesten Wirtshaus ein Gläschen zu heben. Johnson ging in die Falle. Kaum war er dem mäßigenden Einfluss seiner umsichtigen Frau entzogen, wurde er von dem verschlagenen Freund bedrängt, ihm einen Wechsel über 25 Pfund auszustellen. Johnson wäre darauf nicht eingegangen, hätte sein Gegenüber ihm nicht versichert, Frau Simpson stehe für die ordnungsgemäße Begleichung ein, was ihr, so dachte Johnson, dank ihres ansehnlichen Gehalts durchaus möglich sei. Am nächsten Tag allerdings, als er erfuhr, dass Mrs. Simpson ihre Stellung aufgegeben und ihr Mann den Wechsel bereits mit deutlichem Abschlag versilbert hatte, war er sich recht gewiss, dass man ihn übers Ohr gehauen hatte. Nach Ablauf von 3 Monaten wurde der Wechsel fällig und der Schurke genoss die Bestürzung seines armen Weibes. »Ich habe nichts, womit ich das bezahlen könnte«, beschied er kühl den Schreiber, der ihm den Schuldschein vorlegte, »und Sie sehen, es gibt nichts, was das Pfänden lohnt. Als ich das unterschrieben hatte, da stand meine Frau mit ihrer Arbeit gut da und ich hatte ihren Lohn als Deckung im Auge. Aber sie hat sich dafür entschieden, ihre Stellung aufzugeben, und die ganze Zeit hat keiner von uns beiden irgendetwas verdient.« Johnson wurde in die Pflicht genommen. Das Geld konnte er nicht aufbringen. So wurde ein Verfahren gegen ihn in Gang gebracht. Durch wohlmeinende Vermittlung des Gerichts wurde die Schuldabtragung so schonend als möglich hingestreckt, aber zahlen musste er doch. Und da er seinen Lebensunterhalt ohnehin nur mit Mühe zusammenbekam, trieb ihn die zusätzliche Belastung beinahe in den Ruin. Kein Laut der Zurechtweisung oder der Empörung kam Mrs. Simpson über die Lippen. Schließlich hatte die Erfahrung sie gelehrt, dass hier einer für jedes Gefühl von Reue verloren war. Aber sie fasste in ihrem Herzen ein Gelübde, dass sie bis zu jenem Moment, mit dem ich sie eingeführt habe, wie sie da mit ihrer spärlichen irdischen Habe eine neue Bleibe betritt, niemals vergessen oder gebrochen hatte. 17 Jahre war es nun her, dass sie ihre Stellung aufgegeben hatte. Und aus der, zur Zeit ihrer unglückseligen Ehe noch gepflegten, ansprechenden, tatkräftigen Frau, war ein verbrauchtes, ausgelaugtes Wrack geworden. Ihre Augen waren eingesunken. Ihr Haar war ergraut. Ihren hochgewachsenen, hageren Körper hielt sie stark gebeugt und ihr ganzes Äußeres strahlte die Erschöpfung und den Kummer eines Menschen aus, der lange Jahre beharrlich ertragenen Leids durchstanden hat. Ihr Sohn, der dank der Großzügigkeit ihres früheren Dienstherrn ein vorzügliches Internat besucht hatte, war um sein 14. Lebensjahr herum auf See gegangen. Und in den 6 Jahren seither hatte sie kein Lebenszeichen mehr von ihm erhalten. In solcher Beklemmung also fand sich die Armselige, die nun noch ganz so, als habe sich alles rundum verschworen, ihrem Schicksal nur immer weiter Trübsal hinzuzufügen, im Begriff stand, in einem großen Herrenhaus unterzuschlüpfen, das seit Jahren leer stand, weil es darin spukte. Auch wenn sie solche Phänomene nicht grundsätzlich bezweifelte, flößen sie ihr keine Furcht an, war sie doch verhärtet und verzweifelt. Kein übernatürliches Etwas konnte eine abscheulichere Form annehmen als die eines gewohnheitsmäßigen Säufers und weder Mensch noch Geistwesen konnte sie grausamer misshandeln als ihr Ehemann. So betrat sie jenes gefürchtete Haus, in das der kräftige Karrenkutscher ihre wenigen Möbelstücke kaum bis über die Schwelle zu heben wagte, ohne Bangen. »Dieses Bettgestell kann ich nicht alleine die Treppe hinauftragen, Joe«, sagte Mrs. Simpson, während sie versuchte, es anzuheben. »Sogar zusammen werden wir Mühe damit haben.«
»Ich trau mich nicht, Mrs.«, antwortete der sehr erbleichte Joe. »Ich trau mich nicht, das Pferdchen so lang stehen zu lassen. Am Ende läuft's weg, derweil ich oben bin.«
Das arme Pferd schien mehr als zufrieden, nur ruhig dastehen zu dürfen.
»Ach, Joe, daran liegt's doch nicht. Sie haben Angst, einem Gespenst zu begegnen. Aber ich weiß nicht, wie ich das je nach oben bringen soll. Es sei denn, eines der Gespenster wäre hilfsbereiter als Sie.«
»Schauen Sie, Mrs., es ist doch nicht so, dass ich reinweg zu nichts taugen wird«, entgegnete Joe. »Aber ich trau's mich nicht.« Die schlotternden Glieder des armen Kerls bürgten für die Wahrheit seiner Worte. Also lächelte Mrs. Simpson enttäuscht und drängte ihn nicht weiter. In dem Raum, den sie sich ausgedacht hatte, einem kleinen Wohnzimmer im ersten Stock, das ohne direkte Durchgänge an die großen Salons angrenzte, brachte sie ein Feuer in Gang. Dann begann sie, sich einen Überblick über das Haus zu verschaffen, und die brennende Kerze in ihrer Hand diente dabei eher als Gesellschaft, als dass sie es geschafft hätte, die langen Korridore entlang oder in die Höhlung riesiger stummer Gemächer blicken zu lassen. Dieses große Herrenhaus stand an der Ecke einer vielgenutzten Durchgangsstraße mit einem Lieferweg, auf den ein Seiteneingang führte, jener, durch den sie eingetreten war. Es hatte einer vornehmen Familie als Stadtresidenz gedient. Doch da es zu Streitigkeiten über die Besitzverhältnisse gekommen kam, geriet die Immobilie unter Gerichtsverwaltung, die Möbel wurden verkauft, die Räume blieben leer. Es hatte sich nämlich, bis es Mrs. Simpson nun zu Pass kam, ihr von Kummer und Scham gebeugtes Haupt hier verbergen zu können, niemand mit genug Mut finden lassen, den angeblichen Gefahren in diesem desolaten Gemäuer zu trotzen. In ihrer Nähe einige umherschweifende Gespenster zu ahnen, war für Mrs. Simpson weniger schrecklich als die hämischen Bemerkungen der Mitbewohner oder als die Mahnungen von Hausherr oder Hausherrin, der unmäßige Lärm aus ihren Räumen, der alle anderen Bewohner belästige, werde nicht geduldet. An diesem weitläufigen, verlassenen Ort würden keine sterblichen Ohren die üblen Verwünschungen ihres tobenden Mannes hören, wenn er sie niederprügelte, würden keine Menschen in den Räumen darunter durch den heftigen Sturz ihres Körpers aus ihrer Ruhe aufgestört. Die tägliche und stündliche Herabwürdigung ihres Lebens würde menschlicher Wahrnehmung verborgen bleiben. Und was körperlose Wesen anging, so fühlte sie sich zu sehr wie just ein solches, als dass sie viel Furcht vor ihnen empfunden hätte. Folglich stöberte sie mit einer Art trübseliger Befriedigung durch das menschenleere Haus. Als sie jedoch in ihr Zimmer zurückkehrte, packte sie einen Moment lang Schrecken, fand sie doch das Bettgestell, das unten im Flur zurückgeblieben war, in jener Ecke vor, die sie dafür vorgesehen hatte. Sie fasste es an, um sich zu vergewissern, dass ihre Augen nicht irrten, und war umgehend überzeugt, Joe habe die Tür nur angelehnt gelassen und jemanden herbeigeholt, um ihm beim Herauftragen zu helfen. Auf diesen Gedanken wäre sie nicht verfallen, hätte sie gewusst, wie weit Joe sich da bereits entfernt hatte. Sie brühte eine Tasse Tee auf und machte sich an ihre Arbeit, denn mittels ihrer Nähnadel bekam sie einen dürftigen Lebensunterhalt zusammen. Durch Einhalten aller strengster Sparsamkeit brachte sie es fertig, stets ein Mahl für Simpson zu haben, wenn er nach Hause kam. Doch woher er die Mittel zur Befriedigung seiner Trunksucht bezog, wagte sie nicht zu fragen. Sie war sich gewiss, dass er nicht arbeitete. Über Geld musste er dennoch verfügen. Bei Bedenken dieser beiden Umstände wäre sie zu keiner Zeit überrascht gewesen, zu erfahren, dass er sich in Polizeihaft befand. Es schlug Mitternacht, und noch immer saß sie über ihrer Arbeit und wartete auf ihren Ehemann. Er kam nicht, und sie beschloss, eine weitere Stunde wach zu bleiben, um zu beenden, was sie gerade unter den Händen hatte. Just als die Kirchenuhr des Viertels die erste Stunde schlug, vernahm sie deutlich entschiedenes Klopfen an der Haustür. Eilig griff sie ihre Kerze und hastete nach unten, um zu öffnen, voller Furcht, dass Simpson, von dessen Heimkehr sie ausging, in seiner Ungeduld erneut hämmern und die Nachbarn aufstören könnte. Zu ihrer Überraschung stand auf der Türschwelle ein kleiner, älterer Herr mit markanten Zügen und zum Zopf gebundenen, gepuderten Haaren, der eine schwarze Tasche trug. Sein schwarzer Anzug war von altmodischem Schnitt, und er trug an den Schuhen sowie an den Kniebünden seiner Hose glänzende Schnallen.
»Ah, wie erfreut ich bin, endlich jemanden anzutreffen, der die Türe öffnet«, bemerkte er, als er an ihr vorbei ins Haus ging. »Seit 50 Jahren habe ich jede Nacht vergeblich um Einlass geklopft. Das war wahrhaftig ein Jammer, eine schockierende Zeitverschwendung für einen Mann in Geschäften.« »Sie müssen sich irren, Sir«, sagte die äußerst erstaunte Mrs. Simpson. »Dieses Haus steht leer. Außer mir lebt niemand hier, und auch ich bin nur da, um nach dem Rechten zu sehen.« »Ja, tut nichts zur Sache, gute Frau. Bekümmern Sie sich nicht«, antwortete der schmächtige Gentleman. »Wo ich nun da bin, kann ich das Geschäft besorgen, das mich herführt. Diese Gerichtssache zieht sich schon viel zu lange hin. Wir müssen sie zum Abschluss bringen. Halten Sie sich bereit. Kommen Sie bei, sobald die Bibliotheksklingel läutet. Sie werden möglicherweise gebraucht, um die Ausfertigung einiger Dokumente zu bezeugen.« Geschäftig und keinen Widerspruch duldend, schritt der kleine Rechtsanwalt auf ein großes Erdgeschosszimmer ganz hinten im Hause zu, das auf eine verwucherte kleine Wildnis blickte, die einmal Garten gewesen war. Mit größter Verdutztheit blickte Mrs. Simpson ihm nach, und die ließ nicht nach, als er die Türe zur früheren Bibliothek öffnete und sie bemerkte, dass drinnen bereits Lichter brannten. Zunächst kam ihr in den Sinn, eine Diebesbande, der auch ihr Ehemann angehören mochte, habe dies als ihren Treffpunkt gewählt. Doch weiteres Nachdenken ergab, wie unwahrscheinlich dies war. Keinen Moment lang kam ihr der Gedanke, der alte Gentleman könnte ein Besucher aus einer anderen Welt sein. Aber sie rief sich alles ins Gedächtnis, was ihr je über die Besitzerfamilie des Hauses zu Ohren gekommen war. Sie wusste, dass das Anwesen unter Gerichtsverwaltung stand, dass die Besitzrechte umstritten waren, dass ein entfernter Verwandter jenes älteren Herrn, der das Haus zuletzt bewohnt hatte, darauf Anspruch erhob, ebenso ein anderer Gentleman, der sich als Enkel des besagten älteren Herrn vorstellte. Doch konnte er, da wichtige Belege und Papiere nicht beizubringen waren, seine Abstammung und folglich seinen Erbanspruch nicht beweisen. Mrs. Simpson war sich sicher, der späte Besucher, den sie soeben eingelassen hatte, sei einer der mit diesem Fall befassten Anwälte und auf so fragwürdige Weise zu solch ungehöriger Stunde erschienen, um einige der verschwundenen Dokumente zu suchen. Von völlig verständlicher Neugier getrieben, beschloss sie, zu beobachten, was da wer auch immer in der Bibliothek triebe. Sie ließ also ihre Kerze im Frühstücksraum zurück und schlich leise einen schmalen Flur entlang, der von dort bis vor eine Glastür zur Bibliothek führte. Ein Loch in einer der Scheiben ließ sie alles sehen und hören, was sich drinnen abspielte und was die dicke Staubschicht, die in mehr als 30 Jahren allmählich angewachsen war, sonst verborgen hätte. An einem großen Tisch neben dem Kamin saß ein Herr, der um die 50 oder 60 Jahre alt sein mochte. Sein ansehnliches, aber strenges Gesicht war stark von Grübeln und Kummer zerfurcht, und seinen traurigen Blick hielt er auf eine junge, zu seinen Füßen kniende Dame gerichtet. Die war nach der Mode vergangener Zeiten gekleidet, war sehr blass und weinte bitterlich. Ihre Stimme war das Erste, was Mrs. Simpson hörte. »Oh, Vater, enterbe meinen Jungen nicht«, rief sie. »Wir waren wahrhaftig, wahrhaftig verheiratet. Wenn nur diese Urkunde gefunden werden könnte, so wäre diese trostlose Angelegenheit erledigt und wir könnten unser Umherwandeln sein lassen.« »Oh, Sie sind endlich da. Wie sind Sie hereingekommen?« »Ja, ist Ihnen das nicht bekannt?« antwortete der Anwalt, an den diese letzte Bemerkung gerichtet war. »Ist Ihnen nicht bekannt, dass ich feierlich geschworen habe, jeden Abend an diese Tür zu klopfen, bis ich Einlass erhalte? Hier gibt es eine Frau, die mir öffnete und der ich etwas Gutes tun werde, bevor ich das Haus verlasse. Ich wies sie darauf hin, sie müsse eventuell einige Dokumente bezeugen. Aber wenn ich es jetzt erst richtig bedenke, so würden die Anwälte am Finanzgericht schwerlich die Rechtmäßigkeit irgendwelcher Urkunden anerkennen, die so lange nach dem Tod der Vertragspartner erstellt und unterzeichnet wurden.
Das wird nicht erforderlich sein, sagte der traurig dreinblickende Herr. Die Beweise für die Legitimität meines Enkels werden hinreichen, den Fall zu entscheiden.
Oh, ja, daran besteht kein Zweifel. Und wo befinden Sie sich?
Ja, Sie sind hier alle beieinander, in einer alten Kiste in einer Ecke der Abstellkammer. Sagen Sie ihr, wo sie zu finden ist.
Und eröffnen Sie ihr auch, sagte die junge Dame, die nun recht glücklich aussah, dass Ihr Sohn bei Tagesanbruch in Sichtweite der englischen Küste kommen wird. Teilen Sie ihr das mit, dazu meinen Muttersegen zum Dank für Ihre Hilfe dabei, das Anrecht meines Sohnes zurückzuerlangen. Ihre Arbeit wird nun bald zu Ende gebracht sein, und danach sehen wir uns wieder.
Ja, gab der Anwalt zurück, in einer halben Stunde folge ich Ihnen nach. Zu gerne hätte ich noch erlebt, wie Sie diesen Fall durch die Gerichte bringen, aber das soll nicht sein. Welche Kosten Ihnen entstehen werden. Zum Glück ist das Erbe in diesen 30 Jahren gut gehegt worden, sonst würden die Kosten es gänzlich verschlingen.
Noch während er sprach, schienen Vater und Tochter zu verblassen und sich in andere Formen zu verwandeln, wie Gestalten bei vernebelnder Sicht. Dann läutete der kleine Gentleman nach ihr. Mochte sie angesichts der seltsamen Szene, die sie belauscht hatte, auch am ganzen Körper zittern, so empfand Mrs. Simpson doch zu viel Dankbarkeit für das Wohlwollen, das ihr gegenüber zum Ausdruck gekommen war, als dass sie gezögert hätte, dem ergangenen Ruf Folge zu leisten. Sie hastete durchs Frühstückszimmer zurück und betrat die Bibliothek mit einer Kerze in der Hand, denn sie befürchtete, wie die Menschen, könnten auch die Lichter sich aufgelöst haben. Doch sie waren noch da, als sie eintrat. Zwei hohe Wachskerzen in massiven silbernen Leuchtern, und daneben stand der Gentleman, den sie kurz zuvor eingelassen hatte.
Geloben Sie feierlich, jenen Auftrag auszuführen, den ich im Begriff bin, Ihnen anzuvertrauen, sprach er sie streng an.
Ja, ich verspreche alles zu tun, was Sie wünschen, Sir.
Vorausgesetzt, es ist angemessen und rechtmäßig, erwiderte sie, denn sie hielt es für das Beste, einen Vorbehalt zugunsten ihres Seelenheils zu äußern.
»Das ist schon recht«, sagte er mit einem seltsamen Lächeln. »Es ist ein anständiges Unterfangen, das ich Ihnen abverlange. Sie haben also nichts zu befürchten und Sie werden entlohnt dafür. Suchen Sie morgen früh die Abstellkammer oben im Haus auf. Dort finden Sie in einer Ecke eine Kiste. Öffnen Sie die und sehen Sie sich die darin enthaltenen Papiere an. Möglicherweise sind Ihnen die darin genannten Namen geläufig. Wie dem auch sei, bringen Sie sie zu dem Anwalt, der Ihnen gestattet hat, hier zu wohnen«, und sagen Sie ihm, wo Sie die Papiere gefunden haben. Das ist alles, was ich von Ihnen verlange, aber ich werde Ihnen etwas zu Ihrem eigenen Nutzen kundtun. Öffnen Sie Ihrem Mann heute Abend nicht die Türe. Er hat vor, Ihnen das Leben zu rauben, um an das Geld zu kommen, das Sie 17 Jahre lang Penny um Penny gespart haben, um dem armen Mann zu bezahlen, den er mit einem Wechsel in Nöte gebracht hat. Wie könnt Ihr davon wissen? Stieß sie in großer Bestürzung hervor.
Das Wie muss Sie nicht kümmern. Von mir droht Ihnen kein Übel. Er aber wittert Geld und hat vor, Sie heute Nacht zu ermorden, um daran zu kommen. 22 Pfund, 7 Schilling und 9,5 Pence haben Sie zusammengebracht. Sie sehen, ich weiß bestens Bescheid. Sie haben im Schlaf davon gesprochen und seitdem hat er mit allen Mitteln versucht, es zu finden. Sobald Sie tot sind, wird er jedes Ihrer Möbelstücke in Atome zerhacken und schließlich wird er es finden, eingenäht in einem kleinen Beutel im Flechtsitz jenes alten Stuhls, den Sie nur dazu benutzen, Ihren Waschzuber abzustellen.
Aber sperre ich ihn heute Nacht aus, dann wird er es umso ärger treiben, sobald er es doch hereingeschafft hat, kam es verzweifelt aus der armen Frau heraus.
Sperrt ihn heute Nacht aus, dann wird er euch nie wieder belästigen. Morgen wird ihn die Polizei arrestieren. Der einzige Unterschied wird sein, dass man ihn wegen Einbruchs deportieren wird, falls ihr ihn aussperrt, und wegen Mordes hängen, falls ihr ihn einlasst. Folgt meinem Rat und ihr werdet merken, dass der glücklichste Teil eures Lebens noch vor euch liegt. Denn euer Sohn wird noch vor Ablauf einer Woche bei euch sein und sein Leben darauf verwenden, dass es euch wohlergehe. Gute Nacht und denkt an meine Anweisungen.
Zunächst stand sie sprachlos verwirrt da, bevor sie der befremdlichen kleinen Person zur Haustür folgte.
Sie machte keine Anstalten zu öffnen, da sie davon ausging, der Gentleman könne ebenso leicht durch das Schlüsselloch schlüpfen.
»Seid so freundlich, die Tür zu öffnen«, sagte der und drehte sich mit einem nichtssagenden Lächeln zu ihr um. »Es ist wohl nicht unbedingt nötig, aber man wahrt gerne den Schein.«
Sie gehorchte, und er trat hinaus und suchte sich sorgsam seinen Weg durch den Straßenschlamm. Nachdem sie die Tür wieder zugezogen hatte, legte sie die schwere Kette vor. Ein Gefühl vertiefter Einsamkeit überkam sie und der Zweifel, ob sie wirklich ganz wach war. Folglich stieg sie wieder nach oben, schürte das Feuer, um Gesellschaft zu haben, und ging zu Bett. Bald darauf verriet ihr ein gedämpftes Pochen an der Seitentür, dass Simpson Einlass begehrte. Zitternd vor Furcht lag sie eine Weile da, in Sorge, er könne einen Weg finden, sich gewaltsam Zutritt zu verschaffen. Plötzlich versiegte das Geräusch, und einige Minuten danach hörte sie den schweren Schritt eines Polizisten, gefolgt von den Stimmen zweier dieser Schutzmänner der Nacht, die an der Ecke, an der ihre Streifenrunden sich trafen, miteinander plauderten. Von dem angenehmen Geräusch eingelullt, schlief sie zu guter Letzt ein und erwachte erst lange nach Tagesanbruch. Der allererste Gedanke, der sie anflog, galt der seltsamen Erscheinung in der zurückliegenden Nacht. Wenngleich sie überzeugt war, dies könne nur ein Traum gewesen sein, nahm sie ein Licht und suchte die trostlose alte Abstellkammer auf. Dort fand sie inmitten von Trümmern verrotteter Möbel eine kleine Kiste. Die trug sie in ihr eigenes Zimmerchen und öffnete sie. Drinnen fanden sich lauter Papiere, die sich auf die Eigentümerfamilie des Hauses bezogen. Ohne auch nur zu frühstücken, eilte sie damit zum Anwalt und legte dem die ganze Geschichte dar, die, ob nun Traum oder Wirklichkeit, einigermaßen unglaublich war. »Kennen Sie die Geschichte dieser jungen Dame und ihres Vaters?«, fragte der Anwalt. »Nein, Sir, nur das, was ich Ihnen berichtet habe.« »Sie müssen sie gehört und bis sie in ihrem Traum erneut auftauchte, wieder vergessen haben. Sie ging im Stillen eine Ehe ein, ohne Einwilligung ihres Vaters, mit einem jungen Offizier, der umgehend mit seinem Regiment nach Spanien zog und im Krieg gegen Napoleon fiel. Den ersten Hinweis auf die Heirat brachte ihrem Vater erst die Geburt ihres Sohnes, was ihn verständlicherweise äußerst erzürnte. Er weigerte sich, an eine rechtsgültige Ehe zu glauben, denn die Bescheinigungen, die ihr Mann wo auch immer versteckt hatte, um eine Entdeckung zu vermeiden, konnte sie nicht beibringen. Als Trauzeugen hatten Fremde gedient, und sie war viel zu aufgeregt gewesen, um zu erfassen, wo die Zeremonie stattfand. Somit konnte sie nichts Greifbares zur Stützung ihrer Behauptungen vorbringen. Kurzum, ihr Kind wurde weggegeben, und bald darauf starben recht plötzlich sowohl sie als auch ihr Vater. Die Angelegenheit wurde sorgfältig vor der Öffentlichkeit geheim gehalten. Aber es bestand kaum ein Zweifel daran, dass der alte Herr sich und sie im Grimm aufgewühlten Familienstolzes ausgelöscht hatte. Wie ich bereits gesagt habe, diese Geschichte muss in ihrem Kopf verräumt und vergessen worden sein und besagten Traum hervorgebracht haben. Aber wie dem auch sei, ich will es nicht bekritteln, kommen die Folgen doch höchst gelegen. Für die Auffindung einiger dieser Papiere wurden diverse Belohnungen ausgelobt, die ich Ihnen mit Freuden aushändigen werde. Lassen Sie mich aber zugleich darauf hinweisen, wie ratsam es wäre, diese absonderliche Geschichte für sich zu behalten.
»Freilich, Sir, das werde ich«, antwortete Mrs. Simpson. »Aber was würden Sie daraus machen, Sir, wenn mein Mann tatsächlich heute verhaftet würde und mein Sohn tatsächlich nächste Woche heimkehren würde?«
»Ah, das wären einzigartige Zufälle. Aber Hand aufs Herz, hatten Sie nie Grund zu der Annahme, Ihrem Mann könne so etwas widerfahren?«
»Ich sage es nicht gerne, aber ich hatte allen Grund, damit zu rechnen.«
»Ja, und Ihr Sohn? Denken Sie nie an ihn?«
»Keine Stunde des Tages vergeht, in der ich nicht für ihn bete.«
»Ja, da sehen Sie, der ganze Traum hat seine Erklärung gefunden.«
Danach ging er erneut die Papiere durch und schrieb die Belohnungen heraus, die für die Einzelnen geboten worden waren. 5 Pfund für das eine,
10 für das andere, 50 für ein weiteres, bis sie sich im Besitze von nahezu 100 Pfund fand.
Nun, bemerkte der Anwalt, angesichts des Naturells Ihres Mannes scheint es mir das Sicherste für Sie zu sein, den Großteil dieses Geldes in meiner Obhut zu lassen.
Oh, habt Dank, Sir. Seid so gut, es zu verwahren, bitte, aber gebt mir auf der Stelle 30 Pfund, damit ich loslaufen und den armen Johnson auszahlen kann.
Er gab ihr die gewünschte Summe, mit der sie eilends Johnson aufsuchte, den sie seit der beschämenden Affäre um den Wechsel nicht mehr gesehen hatte. Zunächst erkannte er sie nicht, doch als sie sich und ihre Absichten begreiflich machte, schien der wackere Mann wie vom Donner gerührt.
»Behalten Sie das Geld, Mrs. Simpson, es war doch nicht Ihre Schuld«, sagte er. »Vielleicht werden Sie es selbst recht bald nötig haben.«
»Nein, nein, Sie müssen es annehmen, Johnson. Ich habe mich gemüht und gemüht, es zusammenzubekommen. Immer nur Sixpence und Pennies habe ich zur Seite gelegt, bis ich mehr als 22 Pfund beieinander hatte. Aber nun ist ein Glücksfall eingetreten und ich bin zu noch mehr gekommen. Ich habe ein paar wertvolle Papiere entdeckt und Finderlohn dafür erhalten. Sie müssen das Geld annehmen, sonst finde ich niemals Seelenfrieden.«
»So richtig wohl ist mir nicht dabei, es anzunehmen. Alle alten Scharten mit Simpson werden ja bald ausgewetzt sein.«
»Was meinen Sie damit?«
»Also, ich kann Ihnen nicht sicher sagen, dass es stimmt, aber jemand, der ihn gesehen hat, hat mir erzählt, er sei heute Morgen wegen eines Einbruchs festgenommen worden.«
»Was? Ist das die Möglichkeit? Wo?
Wo bloß? Ich muss hin und schauen, ob das wahr ist.«
Johnson übergab das Geld seiner Frau und begleitete die arme, aufgewühlte Mrs. Simpson zur Polizeiwache. Dort erfuhren sie, dass das Gehörte stimmte. Simpson stand ein Prozess bevor. Der Polizist, der ihnen diese Auskunft gab, fügte hinzu, es könnte wenig Zweifel daran geben, dass dies ein zu allem bereiter Geselle sei. Neben den Werkzeugen seines Gewerbes habe er eine versteckte Portion Arsen bei sich getragen. Mrs. Simpson schwieg dazu. Aber sie wusste nur zu gut, für wen dieses Gift bestimmt gewesen war. Im Spukhaus verbrachte sie keine weitere Nacht, sondern kam bei den Johnsons unter. Am Abend erzählte sie dem respektablen Paar in allen Einzelheiten ihren außergewöhnlichen Traum oder ihre Erscheinung, deren Vorhersagen sich mit der Zeit sämtlich bewahrheiteten. Simpson wurde zur Deportation verurteilt, doch erlag er seiner übermäßigen Trinkerei noch bevor er England verließ. Ihr Sohn kehrte innerhalb des prophezeiten Zeitraums heim, kehrte dem Leben auf See den Rücken, fand Arbeit als Angestellter und wohnte bei seiner Mutter. Der Rechtsstreit fand sein Ende und der Enkel des letzten Eigentümers nahm das Anwesen in Besitz. Ob dies nun allerdings nur ein Traum gewesen ist oder ob Mrs. Simpson tatsächlich den Geist eines Anwalts gesehen und mit ihm gesprochen hat, wage ich nicht zu entscheiden.